Oh, gebt eurem Nachbarn doch noch mal euer schönstes Lächeln. So, spätestens jetzt kann auch jeder beurteilen, ob ihr euch heute Morgen die Zähne geputzt habt. Ja, die letzten Mohnkörner noch zwischen den Zähnen weggekratzt. Also Zähneputzen ist ja schon eine gute Sache, ne? Das weiß jeder Erwachsene. Bei Kindern mag das so ein bisschen anders aussehen, aber wir Erwachsene wissen, hey, Zähneputzen ist eine gute Sache. Nicht nur, weil dann nichts mehr zwischen den Zähnen hängt, sondern auch so für die Beziehungspflege ist das eigentlich eine ganz gute Sache, ne? Knoblauch hat gestern Abend hoffentlich niemand mehr gegessen. Zähneputzen ist ja auch zur Routine geworden bei den meisten, ne? Also heute Morgen, ich könnte jetzt fragen, wer hat heute Morgen Zähne geputzt? Nein. Gegenfrage? Nein. Wie bitte? Genau, wer enthält sich? Zahnpasta aber alle, ich konnte nichts dafür. Also Erwachsene haben das gelernt, das ist Routine, das macht man einfach jeden Morgen. Bei Kindern sieht das anders aus, das ist so Quälerei. Ne? Wenn wir jetzt nach hinten gehen würden, eine kleine Umfrage machen, hey, und heute Morgen Zähne geputzt, dann sagen wahrscheinlich die wenigsten Kinder, ja, total gerne, ich fand das super, ich hatte wieder Schlumpfzahnpasta da oder keine Ahnung, was es alles an schönen Sachen gibt. Ich kann mich daran erinnern, als ich früher klein war und Zähneputzen fand ich da nicht toll, da gab es dann noch so eine kleine Sanduhr dabei, ne, zur Zahnbürste dazu, dann musste man die umdrehen und so lange musste man putzen, dann waren die 3 Minuten rum. Heutzutage brauchen das alles nicht mehr, da hat man so eine elektrische Zahnbürste und dann macht die und dann weiß man, okay, 3 Minuten ist rum oder noch speziellere, dann weiß man, oben fertig geputzt, unten fertig geputzt. Und was es da alles Gutes gibt, unser Sohnemann hat zum Glück noch keine Zähne. Ja, aber ich habe gehört, so von unseren Nachbarn oder auch von anderen Leuten, Zähneputzen kann voll das leidgeplagte Elterndasein prägen, wenn man die Kinder dazu quält und sie malträtiert, dass sie doch ihre Zähne putzen. Und Kinder tun sich ganz, ganz schwer damit manchmal. Ne? Ist ganz schlimm, Mama und Papa wollen einen nur ärgern damit. Und wenn man da nicht will, dann sagt man, pass auf, nächstes Mal, wenn wir zum Zahnarzt gehen, dann siehst du, was du davon hast, wenn du nicht deine Zähne putzt. Oder du kriegst nie wieder Süßigkeiten. All die schönen Dinge. Aber irgendwann so als Jugendlicher begreift man ja, okay, Zähneputzen und Körperpflege ist was Gutes. Spätestens, wenn man vor dem ersten Date ist, dann weiß man, okay, das ist gut, Zähneputzen, ja. Ja, als 13-Jähriger, da steht man sich noch gegenüber und so, mein Muckel ist schlimmer als deiner, schon 3 Tage keine Zähne geputzt. Okay, aber für Kids ist es meistens so eine richtige Quälerei. Wir haben das einfach schon, das ist so drin. Also wenn du kannst abends nicht ins Bett gehen, ohne Zähne geputzt zu haben. Das geht gar nicht. Also ich kann an die letzten 12 Monate zurückgucken. Es gab es genau einmal, ich bin abends im Bett, lag ich da und dachte, ich habe was vergessen. Nein, ich muss nochmal aufstehen und mir die Zähne putzen. Das geht gar nicht ohne. Das ist schon so drin im Kopf. Das ist so eine Routine geworden. Aber bei kleinen Kindern ist es noch nicht so. Und die wollen das auch nicht. Und die haben meistens auch keine Lust zu. Und ich bin letztens durch die Wohnung getapert beim Zähneputzen. Also ich halte das nicht aus, vorm Spiegel stehen. Oh, ich habe noch so eine Handzahnbürste, so ganz altmodisch. Ich halte das nicht aus, also stumm vor so einem Spiegel stehen. Ich muss immer durch die ganze Wohnung laufen, vom Wohnzimmer in die Küche, den Flur hoch und runter. Ab und zu dann nochmal vorm Spiegel gucken, ob auch alles passt. Und dann kommen mir manchmal so Gedanken. Und irgendwie habe ich gedacht, das, was ich euch gerade so erzählt habe, und irgendwie Zähne putzen, irgendwie hat das was mit Beten. Also irgendwie gibt es da so viele Parallelen. Also ganz viele positive Dinge, die man vom Zähneputzen aufs Beten übertragen könnte, aber auch so dieses manchmal doch etwas öde, manchmal etwas, da muss man sich zu quälen oder man vergisst es doch und man begreift auch gar nicht, warum soll man das eigentlich machen, wie so ein kleines Kind und abbeten. Ja, man hat mal gehört, das ist gut und irgendwie, die Christen erzählen auch immer, man soll das wohl machen, aber eigentlich, es ist so eine Pflichterfüllung. Oder heute, 5 Minuten will ich beten. Ja, man dreht die Uhr um, 5 Minuten. Die Sandkörner tickern durch und ich bete und bete und gucke immer hin so auf die Körnchen, die da runterfallen. Und wenn das letzte Körnchen runtergefallen ist, Amen, oh, Häkchen dahinter, für heute gebetet. Juhu, erledigt. Guter Christ. In Lukas 11 steht ein Vers, den fand ich cool. Und zwar steht dort, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Auch Jesus hat gebetet, ist schon mal gut.
Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat: Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seinen Jünger gelehrt hat. Und ich habe gedacht, na, guck mal, also wenn Jesus gebetet hat, dann muss irgendwas anders gewesen sein. Wenn hinter jemand hingeht, also ich bin noch nie zu jemandem hingegangen und habe gesagt, bring mir bitte mal das Zähneputzen bei. Hey, das sieht so spannend aus bei dir. Aber die Jünger, die haben Jesus gesehen, wie der gebetet hat, und irgendetwas war da anders. Irgendetwas war da fantastisch. Irgendetwas muss die gereizt haben, zu sagen, hey, so will ich das auch erleben. Und die Jünger, das waren ja alles Juden, also die waren nicht doof, die waren nicht zu doof zum Beten, die hatten Gebete ohne Ende. Das waren die Betweltmeister. Also da hieß es so, hey, beten ist mehr als gute Werke, das ist das Beste, was du machen konntest. Beten, das hatten die drauf, die waren Gebetsweltmeister. Und dann sehen sie aber etwas bei Jesus und das tritt irgendwie alles auf den Kopf. Auf einmal ist Beten etwas, boah, bring uns das bei, das ist cool. Und ich habe mich so gefragt, hey, wie wäre das eigentlich, wenn Gebet nicht so diese Pflichterfüllung ist, nicht dass dieses Öde, dieses Belanglose ist, sondern wenn Gebet auf einmal zum Dreh- und Angelpunkt meines Tages wird. Der Dreh- und Angelpunkt, wo sich Dinge entscheiden, wo sich die wichtigsten Dinge des Tages, wo ich die vor Augen habe, wo sich daraus etwas entwickelt, was mir Richtung gibt. Wenn es der Moment wäre, in dem Beziehungen neu geordnet werden, wo die Grundlage gelegt wird in meiner Gebetszeit, wenn es die Zeit wäre, in der ich wirklich auftanken kann und Energie bekomme, so richtig, für den ganzen Tag. Und wenn es eine Zeit wäre, die intensiv und bedeutungsvoll ist. Und ich möchte euch heute mal so ein paar Gedanken mit reinnehmen, die mir dazu gekommen sind. Und wir sind ja gerade in einer Predigtreihe, die da heißt Beziehungskisten. Und Gunnar müsste das einmal machen, weil hier sind keine Akkus drin. Genau, und vielleicht hast du mit Kirche, Glaube, Jesus, Gott sowieso nichts am Hut und fragst dich, also ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade sitze, der erzählt nur was vom Zähneputzen. Und jetzt sagt er noch, wir sind in einer Predigtreihe, die heißt Beziehungskisten und jetzt Gebet, Zähneputzen, also Gebet und Beziehungskisten, was bitte hat denn das miteinander zu tun? Also ich habe eine Beziehung zu meiner Frau, ich habe eine Beziehung zu meinen Arbeitskollegen, ich habe Beziehung zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu denen kann ich eine Beziehung leben, aber Gebet, Beziehung, was hat denn das miteinander zu tun? Und wir haben letzte Woche eine Predigt gehört, das war die Ausgangspredigt für diese Predigtreihe von Jan und der hat über den Mauerfall gesprochen. 9.11. zum 25. Mal ist die Mauer gefallen, nein, zum 25. Mal jährt sich das Ganze, hat sich das gejährt und Jan hat gesagt, nicht nur zwischen Ost und West ist die Mauer gefallen, sondern vor 2000 Jahren hat Jesus die Mauer niedergerissen, als er am Kreuz gestorben ist. Eine Mauer, die zwischen Menschen und Gott stand, dass Menschen Gott nicht begegnen konnten, dass es einfach nicht möglich war, aufgrund der Mauer, aufgrund der ganzen Schuld, all das, was sie im Leben verbockt haben, war diese Beziehung gar nicht möglich. Da war eine Mauer zwischen Menschen und Gott. Man konnte nicht dadurch. Und Jesus ist gekommen, hat diese Mauer niedergerissen. Und nun war auf einmal Beziehung möglich. Vorher war das so bei den Juden, die mussten nach Jerusalem reisen, die mussten dort ihre Schäfchen, Tauben und was weiß ich alles mitbringen, die wurden dort geschlachtet und dann konnte man so ein bisschen seine Schuld ausgleichen, aber man musste das auch immer und immer wieder machen, das war ein riesiger Aufwand. Und dann so richtig in Kontakt mit Gott konntest du eh nicht kommen, das war gar nicht möglich, sondern da gab es eine Person, der Hohepriester, der durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste. Und dort gab es dann so eine Gottesbegegnung. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht war es auch ein Witz, ich weiß es nicht, dann hat man wohl dem Priester entweder eine Glocke oder so ein Bändchen ans Bein gemacht, weil man Angst hatte, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt und dort umkippen sollte, dann muss man ihn ja irgendwie wieder rausziehen können. Das ist alles nicht mehr nötig. Wir können einfach so in Beziehung zu Gott kommen. Und Jesus hat das möglich gemacht und Gebet ist also die Beziehung, das Kommunikationsmittel Nummer eins zwischen Gott und Menschen. Und deswegen gehört Gebet in Beziehungskisten rein. Wir werden in dieser Predigtreihe auch noch andere Themen angucken, nicht nur Beziehungen zwischen Gott und Menschen, aber heute geht es nochmal ganz dezidiert darum, meine Beziehung zu Gott, wie kann ich die eigentlich leben, wie kann ich die auf die Reihe kriegen. Gebet ist also nicht die Bitte um Gottes Gegenwart. Oh Gott, komm hierher, also sei doch bitte hier. ja, ich kenne das selber, ich bete es auch auf Gott, ich bitte dich, dass du jetzt hier bist und so. Das ist eigentlich Blödsinn. Gott ist da. Wir müssen nicht bitten, Gott, bitte komm hierher, Gott, bitte sei da, Gott ist da. Das ist erledigt, Jesus hat das gemacht. Gott ist da, die Beziehung ist sofort möglich. Gebet ist also nicht die Bitte um Gottes Gegenwart, sondern es ist die Antwort auf Gottes Gegenwart. Gott ist da und jetzt kann ich sofort mit ihm reden. Ich kann sofort mit ihm in Kontakt kommen. Da ist nichts mehr nötig, kein Niederknien oder sonst irgendetwas. Es ist einfach möglich. Wisst ihr, was ich total cool finde? Ich mag es, wenn man Dinge beeinflussen kann. Wenn man selber so am Schalthebel sitzt, am Lenkrad und man kann bestimmen, wo es hingeht, wo unser Auto hinfährt. Ich bin derjenige, der das Sagen hat oder zumindest mitbestimmen kann. Ich kann etwas daran tun. Und wenn Gebet nicht die Bitte, sondern die Antwort aus Gottes Gegenwart ist, wenn Gebet die Beziehung zwischen mir und Gott ist, dann habe ich es mindestens zu 50% in der Hand, meine Beziehung zu Gott auf ein neues Level zu bringen. Gott hat seine 50% eingebracht in diese Beziehung, die Beziehung zwischen mir und ihm. Sein Teil ist erledigt und es liegt an mir, meine 50% einzubringen. Und die habe ich ganz allein in der Hand. Die kann ich bestimmen, wie ich das mache. Und ich finde, das ist eine mega geniale, coole Botschaft. Du hast es in der Hand, deine Beziehung zu Gott auf ein neues Level zu bringen. Du hast es in der Hand, du selber. Niemand anders, niemand, der um dich herum sitzt, nicht ich habe das in der Hand. Du alleine bist entscheidend. Du hast es in der Hand, da etwas dran zu machen. Du hast Entscheidungsgewalt. Ah, klasse, oder? So am Hebel sitzen. Ich kann etwas entscheiden, ich kann etwas machen. Es liegt an mir. Du hast es in der Hand. Und ich möchte euch heute so 3 Punkte mitgeben, wo ich denke, wenn man die so in diese Beziehungsschale zwischen Gott und mir wirft, dann macht das einen Unterschied. Dann kann mein Gebetsleben zu diesem besonderen Ort werden, der Dreh- und Angelpunkt ist, zu diesem besonderen Moment werden, der Dreh- und Angelpunkt ist am Tag und Auswirkungen auf mein Leben hat. Wenn es um Beziehungen geht, glaube ich, ist es erstmal wichtig zu wissen, was für ein Beziehungstyp bin ich denn eigentlich? Ja, es gibt ja unterschiedliche Beziehungstypen und ich glaube auch, dass in der Beziehung zu Gott sich das irgendwie ausdrückt, dass wir unterschiedliche Beziehungstypen sind und das hat dann etwas mit meinem Zugangsweg zu Gott zu tun. Was ist denn mein bevorzugter Zugangsweg zu Gott? Jeder von uns hat irgendwie Vorlieben, jeder hat irgendwelche Geschmäcker und jeder von uns springt auch auf unterschiedliche Dinge an. Und genauso sind unsere Zugangswege zu Gott auch verschieden geartet, verschieden geprägt und es ist nicht alles Einheitsbrei. Gott liebt die Vielfalt, er liebt Kreativität. Und das macht sich auch in unserem Leben und auch in der Beziehung, wie wir die zu Gott leben, sichtbar. Manchmal sehen wir ja Leute, so christliche Vorbilder, und dann stehen die morgens um 3 Uhr auf und beten erstmal 5 Stunden, dann starren die in den Tag. Oh, klasse, das will ich auch. Und wie die das machen, die rutschen auf den Knien hoch und runter und was weiß ich. Und super und klasse und ich versuche das auch und ich schaffe es nur 20 Zentimeter und nach 5 Minuten ist schon alles vorbei. Das hat etwas damit zu tun, dass man mit kleinen Schritten anfängt, nicht mit großen, aber das hat auch ganz stark etwas damit zu tun, welchen Zugangsweg ich denn zu Gott habe. Nicht jeder von uns muss 5 Stunden hoch und runter auf den Knien hin und her rutschen. Und ich möchte mal in Kurzform 7 verschiedene Zugangswege zu Gott vorstellen. Und vielleicht findest du dich ja in dem einen oder dem anderen wieder. Also es ist alles ein Modell, in dem man irgendwie denken kann und so ein bisschen Hinweise geben könnte. Das ist aber nicht so, dass das in Reinheit irgendwie so vorkommt. Ja, also vielleicht bist du auch in dem drin und in dem und vielleicht guckst du einfach mal, hey, was ist eigentlich so mein Typ, was spricht mich eigentlich an? Und das erste ist der intellektuelle Typ. Hey, der liebt Gott mit seinem Verstand und er lebt geistliches Wachstum durch Neuerkenntnisse, durch theologische Fakten. Ja, da geht der auf, Bibel, Kommentare und Forschung, das ist total seins. Da wird Gott ihm so richtig groß, wenn er darin liest und forscht und neue Dinge entdeckt. Und wenn du dem zu Weihnachten so einen 5000-seitigen Bibelkommentar schenkst, dann fängt er an zu sabbern und die nächsten 2 Jahre siehst du ihn nicht mehr. Solche Menschen können ihre morgendliche stille Zeit nicht ohne 2 oder 3 parallel aufgeschlagene Bibelkommentare überleben. Das geht gar nicht. Dann gehen die ein, die müssen das nebeneinander sehen und dann gucken die da nochmal. Oh, und da ist ein Wort anders geschrieben. Und was das heißt? Wow, cool. Bist du so ein Typ? Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das, was sich anspringt. Und vielleicht könntest du da mal rausfinden, deine stille Zeit so ein bisschen in die Richtung zu gestalten, weil das dein Zugangsweg ist. Vielleicht bist du auch eher der beziehungsorientierte Typ. Ja, du alleine, oh, das geht nicht. Also da Alleinsein ist wie einzelhaft, das frustriert dich, erdrückt dich. Du erfährst Gott immer in Gemeinschaft. Wenn du mit anderen zusammen bist, dann wird dir Gott auf einmal groß. Du brauchst andere Leute, die dabei sind. Du erlebst Gott über gute Beziehungen. Dir fällt es einfacher, in der Gruppe zu beten, als im stillen Kämmerlein. Ja, also die Bibel für dich alleine zu lesen, ist so reizvoll wie, was weiß ich, Fußnägel schneiden oder sowas. Abtörend, das magst du gar nicht. Aber wenn du gemeinsam mit Freunden oder deinem WG-Kollegen betest, du zusammen die Bibel studierst, dann passiert auf einmal was, dann geht's auf einmal los. Vielleicht überleg doch mal, wie deine Zeit mit Gott, dein Zugangsweg so gestaltet werden könnte. Vielleicht nimmst du einfach mal Leute mit dazu. Und auf einmal merkst du, wow, es fällt dir viel einfacher. Dinge werden auf einmal viel klarer, wenn du mit anderen das zusammentust. Vielleicht bist du auch so ein aktiver Typ, ja? Hey, du musst immer unter Strom stehen. Du musst immer etwas tun. Du läufst erst zu richtiger Geschwindigkeit, wenn du mit richtiger Geschwindigkeit unterwegs bist, dann läufst du so zur Höchstform auf. Du brauchst ein Umfeld, das dich an deine Grenzen bringt. Ja, an diesem Punkt fühlst du dich Gott am nächsten, wenn du so richtig unterwegs bist. Und andere haben manchmal Angst um dich. Ja, hey, du spinnst doch, du bist ein Workaholic. Ja, es gibt da auch Grenzen, keine Frage, aber es gibt Leute, die brauchen das. Und die sind auch so geschaffen. Und da muss man die auch nicht abschreiben und sagen, hey, nee, sei nicht so. Es gibt Leute, die sind so geschaffen und das ist gut und Gott hat die so geschaffen. Unsere Kirche wäre heutzutage nicht so, auch unsere Gemeinde wäre heutzutage nicht so, wenn es nicht solche Menschen geben würde, die Gott so geschaffen hat. Die brauchen das, die müssen immer in Aktion sein und die Dinge, die dann auf sie einprallen, die führen sie zu Gott. Die Herausforderungen, die da sind, die gehen nicht dran kaputt, die brauchen das. Das ist das Holz für ihr Feuer. Der aktive Typ wird seine stille Zeit vermutlich nicht auf den Knien verbringen, vielleicht auch wohl, sondern vermutlich eher so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen auf Red Bull durch den Raum rennen. Oh, ganz aktiv, Gott, und da musst du jetzt, ja. Ja, oder der wird mit dem Heiligen Geist ein Wettrennen um den See machen. Das ist so seins, er muss aktiv sein. Vielleicht bist du auch so ein kontemplativer Typ. Der liebt Gott durch seine grenzenlose Hingabe. Am liebsten zieht er sich mit der Bibel und seinem geistlichen Tagebuch zurück. Und das könnte er auch tagelang machen. Und dann sinnt er über Gedichte nach, schreibt vielleicht selber welche, lernt Psalmen auswendig. Der denkt stundenlang über so Themen nach, ja, über die Schlaufen und Haken in der Stiftshütte und was man da rausziehen könnte. Und, oh, klasse. Und für diese Menschen reicht das völlig aus, mit Gott allein zu sein. Die brauchen sonst nichts. Und die haben eine unglaubliche und enorme Kapazität, Zeiten im Gebet zu verbringen, persönliche Anbetung zu vollziehen. Das ist so völlig deren. Vielleicht bist du auch so der Naturtyp. Ja, du krempelst dein kariertes Baumwollhemd hoch, besteigst die Zugspitze und wenn du oben bist, sagst du, ja Gott, das haben wir gepackt. Das ist unsers. Ja, du liebst Gott und erlebst Gott in seiner Schöpfung. Du musst draußen sein, die Blümchen, oh wie klasse das Gänseblümchen ist. Gott, so herrlich gemacht. Ja, solche Menschen erkennen in der Umgebung, in dem draußen, was draußen ist, nicht so hässliche Mauern, sondern in den Blümchen, da erkennen sie die Schöpfungsgedanken Gottes und welche Prinzipien er da reingelegt hat. Dass Regenwürmer durch die Erde ziehen und den Boden auflockern. Gott, wie herrlich hast du das gemacht. Das ist deren Sache. Die finden das super. Ja, die müssen draußen in den Bergen, Wald, Wiesen, da können sie Gott begegnen. Hey, und wenn du so einen Naturtypen fragen würdest, wann er sich Gott am nächsten fühlt, dann sagt er, hey, ich muss im Wald sein. Ich muss irgendwo am See sein. Ich muss in der Luft schweben oder keine Ahnung was, im Berg hängen. Da ist so, boah, da erlebe ich Gott. Das ist mein Zugang. Vielleicht bist du aber auch so ein traditionalistischer Typ. Hey, du erfährst Gott durch Rituale und Symbole. Das wird dir auf einmal ganz wichtig. Du musst zu Hause dein Kreuz haben, um etwas vor Augen zu haben. Du tust etwas immer und immer wieder, die gleichen Dinge, Liturgien, feste Abläufe helfen dir, um Gott zu begegnen. Das ist ein Stück von deinem Zugang. Ja, und wenn du solche Menschen fragen würdest, wie sie ihre Gebetszeiten gestalten, werden sie dir vielleicht sagen, hey, ich zünde mir mal eine Kerze an, jeden Morgen. Ich knie nieder, das ist ein festes Ritual für mich. Ich lese Psalmen. Da erfahre ich Gott, ich brauche eine feste Liturgie, das hilft mir. Vielleicht bist du auch so ein Anbetungstyp. Hey, du begegnest Gott durch Musik. Das Anbetung ist ja viel vielfältiger, aber das geht so ein Stück in dieses musikalische, kreative. Dort begegnest du Gott. David war sicherlich so ein Typ. Ja, lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Seine Psalmen sind so ein Ausdruck davon, von seinen Gottesbegegnungen. Der Anbetungstyp singt seine Gebete und auf jeder Autofahrt muss er sich eine Lobpreis-CD reinpacken und dann ist er froh, wenn er an der roten Ampel halten kann, um die Hände endlich zu heben. Ich weiß nicht, vielleicht konntest du dich da irgendwo wiederfinden. Das Ganze ist ja viel facettenreicher noch. Aber wir sind unterschiedlich gemacht von Gott und wir haben unterschiedliche Zugangswege, die nicht alle identisch sind. Und es ist gut, seinen Zugangsweg zu kennen und den in seine Zeit mit Gott auch reinzubringen. Dinge bewusst zu wählen, sich danach auszurichten, seine Zeit mit Gott so zu gestalten. Es bringt nichts, irgendwelche Dinge zu kopieren, die wir bei anderen sehen und wie toll das ist. Ne? Kapieren ist besser als kopieren. Kapiere, was ist für dich gut, was macht deine Beziehung zu Gott stark. Einige Dinge mögen völlig deplatziert sein in deinem Gebetsleben. Es ist auch gut, mal reinzugucken und andere Dinge auszuprobieren. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche Liturgien oder irgendwie sowas braucht oder immer was Regelmäßiges in der Form. Aber ich habe zum Beispiel ein Gebet, was mich seit einem Jahr begleitet, was ich mir immer wieder vorhole, was ich gerne bete, weil das so sehr etwas von mir ausdrückt, was ich an Beziehung mit Gott leben möchte. Und ich bete es immer und immer wieder. Aber das ist nur ein so ein Teil daraus. Eigentlich bin ich dabei, das einzuordnen. Ich bin auch nicht der Anbetungstyp. Also ich brauche keine Lobpreis-CDs im Auto, sorry. Gib mir Predigt-CDs. Ich höre 5 Stück hintereinander, gerne. Dann sagt meine Frau irgendwann, Jürgen, es reicht. Aber da denke ich, boah, Erkenntnisse, die da drin sind, das ist cool, Gott, dafür kann ich dich preisen. Da passiert auf einmal Beziehung, Gott wird mir groß. Ich bin auch nicht der Naturtyp. Also ich gehe einmal im Jahr im Wald spazieren, aber das nicht irgendwie, weil ich dann denke, oh, die Schnackschnecke, oh, klasse Gott. Hey, aber wenn das dein Zugangsweg ist, dann solltest du vielleicht mehr Zeit in der Natur verbringen, um dort Gott zu begegnen. Der zweite Punkt, wenn du weißt, welcher Beziehungstyp du bist, was dein bevorzugter Zugang zu Gott ist, was dir hilft, ist es, sich einen Rahmen zu schaffen. Und bei Rahmen, einen Rahmen zu setzen, der dir hilft, deine Beziehung mit Gott nicht dem Zufall zu überlassen, sondern gezielt daran zu gehen. Ein Rahmen hat für mich etwas mit Sicherheit zu tun, hat für mich etwas mit Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit zu tun. Ich glaube, dass es für uns gut sein kann, einen Rahmen zu setzen, der sich in einer Routine widerspiegelte. Wenn Menschen sich Verhaltensweisen angewöhnen, dann erlebt man ja relativ häufig Folgendes. Sie nehmen sich etwas vor. Zum Beispiel, ich möchte ab morgen jeden Tag ein Buch lesen. Ich möchte ab morgen Sport machen. Und dann fragst du die in einer Woche, bekommst welche Antwort? Susanne? Nein, Susanne macht jeden Tag... Nein, macht sie? Nein. Macht jeden Tag Sport. Aber im Normalfall bekommst du die Antwort, ja, am Montag habe ich es gemacht, ich bin eine Stunde um den See gejoggt. Habe ich klasse hingekriegt. Ich fühlte mich gut dabei. Das war super. Das hat mir gut getan. Am Dienstag, ja gut, da passte das halt nicht mehr. Aber ich bin ab 15 Minuten Sport gemacht. War klasse, war gut. Mittwoch habe ich es dann gar nicht geschafft. War einfach zu viel los. Oh, und danach habe ich es mehr oder weniger aufgegeben. Samstag nochmal 10 Minuten, aber eigentlich, ich schaffe es einfach nicht. Das ist doch eigentlich so das. Und wir schaffen es gar nicht, uns einen Rahmen zu setzen. Ein Rahmen, der ja eigentlich gut ist. Wir wissen, dass es eigentlich gut ist. Ja, wie lange hat es gedauert, dass dein Gehirn dich automatisch daran erinnert, morgens und abends mit der Zahnbürste die Kauleisten zu polieren? Hat gedauert, ne? Lange hat es gedauert. Ich glaube, Gebet sollte nicht wegen einer Routine geschehen. Ja, weil es sich so gehört, gehe ich sonntags in die Kirche, weil es sich so gehört, bete ich jeden Morgen oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, dass Routine ein super Hilfsmittel ist und das Gebet aus einer Routine heraus geschehen kann. Also den Rahmen zu setzen. Ja, vielleicht erging es dir als Kind ja so, ne, vor dem Zahnarztbesuch, wenn der vor der Tür stand, dann war das bei mir so, ich musste meine Zähne putzen wie so ein Weltmeister. Ja, einmal so richtig schrubben, 10 Minuten, und das muss doch die letzten 3 Jahre weggemacht haben. Das war dem Zahnarzt relativ egal. Der hat nämlich keinen wirklichen Unterschied, keinen verändernden Effekt irgendwie da gesehen, ob ich jetzt einmal 10 Minuten die Zähne geputzt habe. Das hat nicht den bleibenden Effekt. Und solltest du jetzt sagen, hey, ich gehe nach Hause und ich möchte mein Gebetsleben neu anpacken und morgen bete ich 2 Stunden, dann sage ich dir, hey, fang lieber klein an. Wir überschätzen häufig diese großen Hauruck-Aktionen, was die in unserem Leben bewegen können. Wenn ich jetzt den ganzen Samstag durchbete oder wenn ich jetzt einen Tag 24 Stunden Sport mache, ja, dann bin ich danach 3 Wochen tot, aber... Du kannst auf das geilste Lobpreiskonzert fahren, einmal im Monat. Die große Hauruck-Aktion. Und das kann eine klasse Sache sein. Aber es wird niemals die kleinen, konsequenten Schritte ersetzen, die du in deiner Beziehung mit Gott gehst. Niemals. Ich glaube, auch unsere Beziehung zu Gott sollte nicht durch die großen Hauruck-Aktionen geprägt sein. Die dürfen da sein, das sind coole Momente. Aber das sind so die Bergspitzen. Und der Berg, das sind die kleinen, konsequenten Dinge, die ich jeden Tag lebe. Wenn ich einmal im Jahr mit meiner Frau in Urlaub fahren würde, dann wäre das super. Das kann ein Highlight sein. Ja. Aber wenn ich 5 Tage mit ihr in Urlaub fahre und 360 Tage überhaupt nicht mit ihr spreche, dann können wir uns das auch schenken. Aber wie etabliert man denn eigentlich am besten solche kleinen, täglichen, konsequenten Schritte in seinem Leben? Das ist ja das, was uns oft so schwer fällt, diese Routine da reinzukriegen. Und in Matthäus 6 steht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Was möchte Jesus seinen Jüngern hier sagen? Ich glaube, in erster Linie, das kommt so ein bisschen aus den Versen davor, kann man hier sehen, dass Gott sagt, hey, dass Jesus seinen Jüngern sagt, ey, nicht das öffentliche Gebet, wo dich jeder sehen kann, das ist das, was zählt. Ja? Also bei den Juden, bei einigen war es so, die haben dadurch, dass sie 3-mal am Tag beten mussten, und zwar zu gewissen Uhrzeiten, und auch die Haltung sehr stark vorgegeben war, konnte man sich sehr gut in Szene setzen. Also zum Beispiel jetzt ist es 11.35 Uhr und um 11.35 Uhr bete ich immer. Piep, 11.35 Uhr. Oh, Herr, ich bin dir so nah. Danke. Was würdet ihr denken? Und warum tue ich das? Weil ich euch beeindrucken möchte. Ich meine, okay, damit beeindrucke ich hier niemanden, das ist eher komisch. Aber so ein bisschen in die Richtung ging das. Ja? Also du konntest dich super in Szene setzen und das, die ganzen Juden, die waren ja alle gottgläubig, das heißt, und je näher du an Gott dran warst und wie du dich in Szene gesetzt hast, das war klasse, hey, dann konntest du Bewunderung konntest du bekommen. Und Jesus sagt, nein, 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 darum geht es nicht. Es geht nicht darum, um die anderen, es geht nur um die Beziehung zwischen dir und Gott. Nur darum. Und deswegen, geh in dein Kämmerlein, wo dich niemand sieht, wo du alleine bist, da wird Gott sein. Da ist er und da kannst du ihm begegnen. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass in diesem Vers noch etwas drinsteckt. Suche dir einen Ort, an dem du Gott gut begegnen kannst, wo das Umfeld stimmt und es die Kommunikation mit Gott vereinfacht. Ja, du kannst Gott überall begegnen, aber ich glaube, dass es für uns Menschen oft hilfreich ist, einen Ort zu haben, mit dem wir etwas verbinden. Wir können das bei Jesus auch sehen. Jesus ist häufig auf einen Berg gegangen zum Beten. Wahrscheinlich nicht der eine Berg, wo er im Hingegangen ist, aber er hat sich bestimmte Orte gesucht. Es steht da sehr dezidiert, er ist an einsame Orte gegangen, um mit seinem Vater in Kontakt zu treten. Und ich glaube, dass es für uns gut sein kann, einen Ort zu haben, wo wir sagen, das ist meine Begegnungsstätte, auf die gehe ich immer wieder zurück, das verbinde ich damit. Suche dir einen passenden Ort. Vielleicht ist bei dir der Wald, vielleicht ist es bei dir auch die Garage, ich weiß es nicht, vielleicht auch der Herd, dein Balkon. Was so dein Ort ist, den du jeden Tag aufsuchen könntest, theoretisch. Bei mir ist es zurzeit mein Sessel im Wohnzimmer, der steht vorm Fenster, dann kann ich meine Füße schön auf die Heizung legen, kann rausgucken, das Eichhörnchen beobachten. Das ist mein Ort, da weiß ich, das ist im Moment so meine Begegnungsstätte, die brauche ich. Ich kann auch über anders beten, ich bete auch im Büro und keine Ahnung was, aber das ist so das, mein Ort, der mir hilft, bei dieser Routine den Rahmen zu setzen. Das ist mein Hallo, hier bin ich, Gott Sessel. Das zweite ist, finde eine passende Zeit. Markus 1 steht, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Ich dachte immer, das heißt bei Tagesanbruch. Das wäre ja noch sympathisch. Aber da steht, vor Tagesanbruch. Je später die Sonne aufgeht, umso später könntest du aufstehen, würde heißen, ne, wenn es bei Tagesanbruch ist. Aber das war davor, Jesus war nicht irgend so ein Warmduscher. Und wenn man sich dann ein bisschen weiterliest, was an diesem Tag alles geschehen ist, er ist nach Galiläa gegangen, hatte Predigt und Heilungsdienste, da stand ein fetter Tag vor dem mit viel zu tun, ganz viel Aktion. Und Jesus hat sich aber bewusst diese Zeit genommen, ich weiß nicht, hat seinen Hahn aufgedreht, der ihn dann geweckt hat oder so, ich weiß es nicht, wie er das geschafft hat. Vor Tagesanbruch aufzustehen und sich dort die Zeit zu nehmen, seinem Vater zu begegnen, dort Kraft zu tanken. Jesus tat das ja nicht aus irgendeiner Pflicht heraus, ja? Also die Juden hätten bis 9 Uhr beten müssen, Jesus hat es vor Tagesanbruch getan, weil das für ihn in diesem Fall die beste Zeit war, das hat er sich vorgenommen. Vielleicht gibt es in deinem Tagesablauf einen besseren Zeitpunkt, ja, als vor dem Aufgang der Sonne. Vielleicht ist es vormittags, wenn die Kids aus dem Haus sind. Vielleicht ist es auf dem Weg zur Arbeit, dass du dir 15 Minuten mehr Fahrzeit einrenkst und zum nächsten See gehst, der auf dem Weg gelegen ist und da wäre der perfekte Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Das kannst du am besten selber entscheiden. Vielleicht vormittags, wenn die Kids aus dem Haus sind. Oder in der Mittagspause, wenn du eh eine Stunde Zeit hast. Aber nimm es dir fest vor, einen festen Zeitpunkt zu haben. Ich glaube, dass es uns das hilft, Gebet zu dem Dreh- und Angelpunkt für unser Leben zu machen. Ein anderer Tipp, den ich dir noch mitgeben würde, lass dich erinnern. Heutzutage hat jeder ein Handy. Da kann man hier so Funktionen eingeben. Jeden Tag könnt ihr einen erinnern. Oder wenn du ein bisschen altmodisch bist, nimm doch einfach so ein Post-it, mach ihn dir an die Kaffeemaschine, weil du weißt, jeden Morgen, wenn ich mir den Kaffee mache, erinnert mich das daran. Wo drauf steht, ich warte auf dich, ich möchte Zeit mit dir, ich möchte Beziehung mit dir leben. Ein lieber Abt mit Namen John Eudes, wo auch immer er wohnte, jemand, der in einem Kloster wohnte, sagte einmal, fragen Sie sich, wie viel Sie arbeiten können, ohne davon zu müde zum Beten zu werden. Ha, flotte Rede, John Eudes. Du lebst in einem Kloster, du lebst vom Beten. Ha. Passt nicht so auf mein Leben. Aber vielleicht kann man das für sich mal umformulieren, weil oft ist es doch so, wir denken, oh, das ist mir alles zu viel, ich schaffe das nicht. Wo bitte in meinem vollgepackten Tag soll ich denn noch Gebet reinpacken? Wo soll das noch hin? Aber vielleicht könnte man das für sich umformulieren und sagen, hey, wie spät kann ich am Abend schlafen gehen, ohne davon am nächsten Tag zu müde zum Beten zu sein? Wie oft hängen wir abends noch von der Glotze? Ich kenne das selber. Und dann ist man um 24 Uhr im Bett Und wenn ich dann morgens um 6 aufstehen will, denke ich, oh, die halbe Stunde, ich würde auch lieber noch weiter schlafen bleiben. Du hast es in der Hand, deine Beziehung zu Gott auf ein neues Level zu bringen. Es ist deine Entscheidung. Wenn du das tust, kannst du in eine göttliche Dimension reisen, die du in deinem Leben nie mehr missen möchtest. Davon bin ich überzeugt. Die kleinen Schritte, die aufbauen und deine Beziehung zu Gott prägen, du wirst Gigantisches erleben. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass 40% aller Deutschen die Nationalhymne auswendig aufsagen und singen können. Okay, singen vielleicht nicht, aber 40%. Und damit ist die Nationalhymne auf Platz 2 der auswendig gekannten Dinge. Auf Platz 1 ist das Vaterunser. 55% der Deutschen, also ungefähr jeder Zweite, heute Morgen wären es wahrscheinlich noch mehr, können das Vaterunser auswendig. Könnte man sagen, klasse. Aber wisst ihr, was ich krass finde? In den Eingangsworten zum Vaterunser sagt Jesus, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Jugendliche würden heutzutage wahrscheinlich sagen, ja, was laberst du? Laber nicht! Jesus sagt, plappert nicht. Dies ist wahrscheinlich das Gebet auf der Welt, was am meisten geleiert und geplappert wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man das beten darf, aber das ist nicht das, was Jesus damit sagen wollte. Er sagt übrigens auch in dem Vers, dass Gott schon weiß, was wir bitten. Ja, geht es denn gar nicht darum, Gott Informationen weiterzugeben? Wie sieht unser Gebet denn häufig aus? Ja, das ist so unser Tag, 1440 Minuten. Wie viel davon beten wir? Wie viel Zeit nehmen wir uns für Beziehungspflege mit Gott? Vorschläge? Du hältst den Mund. Keine Ahnung, 15 Minuten vielleicht? 10 Minuten? Wenn das hier die 10 Minuten sind, also unsere 100%, dann ist doch vermutlich so ungefähr die Hälfte, das sind so unsere Sorgen und Nöte, die wir Gott sagen. Ne? Sorgen, Nöte, das, was uns plagt. Da haben wir noch so einen großen Anteil, da sagen wir Gott, hey Gott, ich muss noch das und das tun, meine To-Dos, das, was ich heute auf dem Schirm habe, bitte segne mich doch, meine To-Dos. Oder ich sage Gott, was er denn noch tun soll. Schreibt man anders, ne? Ich kann kein Englisch. Aber ihr könnt das von da eh nicht lesen. Vielleicht kriege ich es ja auch noch hin, so Gott Danke zu sagen. Ne? Hat man gehört, da soll man mit anfangen, Gott die Ehre zu geben und danke dafür, dass du so groß bist. Und dann hier noch so 5%. Hören wir Gott noch zu. Ja, lesen in der Bibel nochmal so 5% von den 10 Minuten. Wenn meine Beziehung zu Miriam, die gerade nicht mehr da ist, so aussehen würde, dass ich ihr 5% zuhöre, also manchmal ist es bei Männern und Frauen genau andersrum, dann wäre das schwierig für unsere Beziehung. Ich glaube, wir dürfen uns mehr Zeit nehmen, Gott zuzuhören. Und ich glaube, dass wenn wir das lernen, Gott mehr zuzuhören, wir die Zeiten mehr zu einem Dreh- und Angelpunkt für unseren Tag machen wollen und Gott auch darum bitten und zu sagen, hey Gott, ich bitte dich, mach das zum Dreh- und Angelpunkt für meinen Tag. Dass wir dann erleben dürfen, dass unser Ochsengebet, ja, wir sind hier unten auf der Erde und wir sehen unsere Dinge, das, was wir zu tun haben, das, was wir vor Augen haben, dass wir mehr in eine Adlerperspektive gehoben werden. die Adlerperspektive, die Draufsicht hat, die Dinge, die Gott eigentlich in meinem Leben bewirken will, die Dinge, die Gott interessieren, das in mein Leben hineinzutun. Das sagt das Vaterunser auch. Wir werden das gleich einmal gemeinsam singen. Dürft schon gerne auf die Bühne kommen. Und dann achtet doch mal auf den Text, welche Perspektive da eigentlich drin steckt, wie das anfängt. Gottes Reich soll kommen, nicht mein Reich. Nicht mein Reich, Gott, hier, mein Reich, hilf mir aufzubauen. Sondern wo ist dein Reich, wo erkenne ich dein Reich? Wo ist dein Reich in meinem Leben? Bitte schenk mir diese Adlerperspektive von oben. Und es wird Auswirkungen auf mein Leben haben. Es wird einen Unterschied machen. Und es wird zum Dreh- und Angelpunkt meines Lebens werden. Und das wünsche ich euch von Herzen.